Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 18 bis 25. Paulus schreibt: Ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Gott wird sie an uns offenbar machen. Die ganze Schöpfung wartet doch sehnsüchtig darauf, dass Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings nicht durch eigene Schuld, vielmehr hat Gott es so bestimmt. Damit ist aber eine Hoffnung verbunden. Denn auch die Schöpfung wird befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Sie wird ebenfalls zu der Freiheit kommen, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz wie in Geburtswehen bis heute. Und nicht nur sie. Uns geht es genauso. Wir haben zwar schon als Vorschuss den Geist Gottes empfangen, trotzdem seufzen und stöhnen auch wir noch in unserem Inneren. Denn wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt. Dabei wird er auch unseren Leib von der Vergänglichkeit erlösen. Denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles erst Hoffnung. Und eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung mehr. Wer hofft schließlich auf das, was er schon vor sich sieht? Wir aber hoffen auf etwas, das wir noch nicht sehen. Darum müssen wir geduldig warten. Komm, Heiliger Geist, öffne unsere Ohren und Herzen. Lass dein Wort in uns Wurzeln schlagen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die Hoffnung stirbt zuletzt. Zuletzt habe ich den Satz in der vergangenen Woche aus dem Mund des Fernsehkommissars Brockhorst gehört. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Jeder kennt diesen Satz und hat ihn vielleicht schon mal selbst ausgesprochen. Die Hoffnung darf man einfach nicht aufgeben. Wie oft habe ich das schon gehört an Krankenbetten oder im Gespräch mit Angehörigen von Menschen, die schwer krank bzw. sterbenskrank waren. Die Hoffnung darf man einfach nicht aufgeben, auch wenn nach nüchterner Betrachtungsweise keine Besserung oder Geheilung zu erwarten ist. Woher kommt diese Sehnsucht nach Hoffnung? Danach, dass doch noch die Wende zum Besseren kommt. Danach, dass sich die Situation doch noch ändert und nicht alles so schlecht bleibt, wie es momentan ist. Warum hängen sich Menschen ein Holzbrett, einen Wandteller, eine Kachel an die Wand, worauf gemalt oder eingeschnitzt der Satz steht: Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Hoffnung, gleich welcher Art, scheint für unser Leben ganz wichtig zu sein. Wirklich total hoffnungslose Menschen habe ich noch nicht getroffen. Ohne Hoffnung kann man anscheinend nicht leben. Warum? Weil man sonst nur verzweifeln kann. Weil sonst das Leben sinnlos wird, wenn alles nur weiter bergab geht, beziehungsweise alles beim Alten bleibt, nichts Neues mehr zu erwarten ist, was dem Leben neuen Pep gibt. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Da muss es doch noch mehr geben. Deshalb können und wollen wir uns nicht abfinden damit, dass wir, die gesamte Schöpfung, der Vergänglichkeit unterworfen sind. Und zur Vergänglichkeit gehört eben auch Krankheit, Schwachwerden, auch der Tod. Da sind wir ein Teil dieser Schöpfung und aus Ängste mit ihr und ihrer Vergänglichkeit verwoben. Aber wir rebellieren gegen unsere Vergänglichkeit, die unsere Begrenzung ja zutage treten lässt. Wir wollen sie nicht wahrhaben und uns nicht damit zufrieden geben. Deshalb, die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung darf man nicht aufgeben. Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Klar, da gibt es auch die anderen, die sagen, Hoffen und Harren macht manchen zum Narren. Und die Hoffnung mit Vertröstung gleichsetzen. Aber auch die wenden sich mit einem Satz wie, Hoffen und Harren macht manchen zum Narren, nicht prinzipiell gegen jede Hoffnung, aber dagegen, dass Menschen die Hände in den Schoß legen, nur noch von anderen etwas erwarten und selbst nichts mehr etwas tun für eine Veränderung zum Besseren. Auch der Kommunismus bzw. Sozialismus, der ja Religion als Opium fürs Volk und christliche Hoffnung als billige Vertröstung bezeichnet hat, hat von Hoffnung gelebt. Der Hoffnung nämlich, dass durch wachsendes politisches Bewusstsein der Massen, durch die Veränderung der Gesellschaftsreform, das Leben für alle besser wird. Schon der alte Lessing hat auf die Besserung des Menschengeschlechts gesetzt und gemeint, man müsste die Menschen nur besser erziehen, also zu besseren Menschen machen, dann würde die Wende zum Guten kommen. In der Moderne hat man alles vom technischen Fortschritt, inklusive dem medizinischen Fortschritt, erwartet. Und bis heute lauert man ja auf Hoffnungsträger, auf Menschen oder Erfindungen, die den Abwärtstrend stoppen, den man überall in Politik und Gesellschaft und rund um den Globus beobachten kann. Jemand, der neue Wege eröffnet, Krankheiten besiegt und so weiter. Und Hoffnung gehört auch elementar zum christlichen Glauben. Als Paulus mit drei Begriffen zusammenfasst, was Christsein ausmacht, nennt er Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei bleiben bestehen. Was unterscheidet nun die Hoffnung der Christen von dieser allgemeinen Hoffnung? Warum ist sie anders? In unserem Text sagt Paulus, denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles erst Hoffnung. Und eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung mehr. Wer hofft schließlich auf das, was er schon vor sich sieht? Wir aber hoffen auf etwas, das wir noch nicht sehen. Darum müssen wir geduldig warten. Es kommt also darauf an, wo der Grund für die Hoffnung liegt, wo Hoffnung verankert ist. Die allgemeinen Hoffnungen dieser Welt sehen auf das Sichtbare und hoffen auf Besserung der Menschen, die Entwicklung der Technik, der Medizin und so weiter. Das heißt, immer wird etwas Bestehendes, Sichtbares nach vorne weitergeträumt und weitergedacht. Die Hoffnung der Christen hat aber ihren Grund nicht im Vorfindlichen, im Sichtbaren, sondern ist verankert in dem, was wir nicht sehen. Das heißt, das, was außerhalb unserer direkten Wahrnehmung ist. Um das so ein bisschen plastisch zu machen, mir hat schon als Jugendlicher ein Bild geholfen, das ich in einem Missionsheft gelesen hatte. Und vielleicht kennt ja jemand die Geschichte auch, die zurückgeht auf einen Bericht vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Damals arbeitete ein Missionar mit dem passenden Namen Albert Hoffmann in Neuguinea beim Volk der Papua. Seine Aufgabe bestand darin, eine medizinische Versorgung aufzubauen und die Bibel in die Landessprache zu übersetzen. Das war keine leichte Aufgabe. Jahrelang zum Beispiel suchte er nach einer angemessenen Übertragung für das Wort Hoffnung. Und dann gab es für ihn ein Schlüsselerlebnis und er schreibt in seinem Bericht, ich zitiere, wir begnügten uns vorerst mit dem Wort warten, fühlten aber, wie wenig wir damit über Hoffnung sagen konnten. Im Jahr 1909, also schon eine Zeit her, reisten wir wieder nach Neuguinea aus, wobei wir unsere drei Kinder in Europa zurückließen. Das war damals so. 1,5 Jahre später schenkte uns Gott einen Sohn. Aber kaum war das Kind ein Jahr alt, wurde es krank und starb an einer unheilbaren Infektion. Als ich am nächsten Vormittag den Sarg zimmerte und Träne um Träne auf die gehobelten Bretter fiel, beobachtete mich ein Einheimischer. Dein Sohn ist tot. Werdet ihr jetzt weggehen? Nein, antwortete ich. Da fragte der Mann, aber ihr werdet vielleicht auch sterben. Und was machen dann eure Kinder in Deutschland? Die sind in Gottes Hand. O Hoffmann, sagte der Mann, was seid ihr Christen für seltsame Menschen? Ihr habt andere Herzen als wir. Aber nicht wahr? Ihr könnt durch den Horizont sehen. Ja, mein Freund, das können wir. Und dabei kam mir die Lösung unseres Übersetzerproblems in den Sinn. Durch den Horizont sehen, das ist ein schönes Wort für Hoffnung. Soweit dieser Bericht des Missionars Hoffmann, den vermutlich einige von euch auch schon gehört haben. Jesus-Leute können durch den Horizont sehen. In Herbstferien war ich mit meiner Frau wieder an der nordjütländischen Nordseeküste und wir haben uns auch wieder die veränderte Situation am sogenannten versandeten Leuchtturm Rubbeck-Knudde angesehen. Und dann steht man oben auf der hohen Wanderdüne und man kann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes meilenweit sehen, denn die Horizontlinie am Meer ist bei klarem Wetter zig Kilometer entfernt. Und mit dem Fernglas kann man dann Schiffe beobachten, die 10, 15 Kilometer oder weiter entfernt sind. Und am Horizont, da waren auch Masten bzw. Decksaufbauten zu erkennen. Aber nur die hohen Steuerhäuser und Schiffskräne, denn die Schiffe, auf denen sie standen, waren unterhalb der Erdkrümmung und deshalb trotz hoher Düne nicht sichtbar. Aber allein diese Decksaufbauten zeigten mir, dass die Schiffe wirklich da waren, existierten, auch wenn ich sie nicht sehen konnte. Und dann habe ich seit ein paar Jahren eine App auf meinem Smartphone, Vessel Finder, gibt auch Ship Tracker, ähnliche Apps. Und dann kann man da drauf tippen auf die Positionen des Schiffes, die man da erkannt hat. Und dann tut sich eine Seite auf und man sieht ein Bild von dem Schiff und kann lesen, wie groß das ist und so weiter. Man bekommt einen Eindruck von dem, was man eigentlich gar nicht sieht, was aber doch da ist. Mir ist der Gedanke gekommen, sind nicht die biblischen Verheißungstexte sowas wie diese Vesselfinder-App, wo wir einen Eindruck bekommen durch die biblischen Verheißungstexte, einen Eindruck davon bekommen, was da kommt, wie es sein wird. Ein Eindruck von dem, was wir noch nicht direkt sehen können. Aber Jesus-Leute können ja durch den Horizont sehen. Das heißt, Jesus-Leute haben noch eine andere Perspektive als andere Menschen. Sie können etwas wahrnehmen, was da ist, aber noch nicht sichtbar. Anders gesagt, die in Jesus begründete Hoffnung schenkt uns Christen neue, weitere Perspektiven, lässt uns durch den Horizont sehen. Und praktisch bedeutet das, dass die Hoffnung uns vor der Diesseitsfalle rettet. Mit Diesseitsfalle meine ich, dass unsere einzigen Bezugspunkte im Diesseits, im Vorfindlichen und Sichtbaren liegen. Wenn das so ist, dann muss man auch eben alles von dem erwarten, was Diesseits unseres Horizonts ist. Dann hängt alles an Dingen und Menschen im Hier und Jetzt. Wir richten unsere Erwartungen auf das Vermögen und die Leistungen anderer Menschen oder auch an uns selbst und erleben deshalb eine Enttäuschung nach der anderen. Wir sind angewiesen auf das Diesseitige. Und wir meinen deshalb, wir müssten unser irdisches Leben so weit wie möglich verlängern und noch das Letzte an Lebensglück aus ihm herausholen. Der Wiener Theologieprofessor Paul Zulehner hat in einem Vortrag gesagt, früher lebten die Menschen kürzer, aber insgesamt länger. Denn früher lebten sie im Durchschnitt 50 Jahre und dann ewig. Heute hingegen wären sie 80 oder 90 Jahre alt und das war's dann. Für immer. Die Diesseitsfalle hat zugeschnappt. Die Perspektive auf die Ewigkeit ist verschlossen. Und christliche Hoffnung bricht die Diesseitsfalle auf, weil sie weit über den Horizont unserer irdischen Existenz hinausgeht und von mehr weiß, was da ist, aber noch nicht direkt sichtbar. Auf der anderen Seite, weil wir durch unsere Hoffnung von mehr wissen, die Ewigkeitsperspektive geschenkt bekommen, können wir auch unsere Vergänglichkeit, die Begrenztheit unseres irdischen Lebens bejahen. Es ist so, wir sind als Teil der Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen und wir sind auch nicht vollkommen. Wir werden nie vollkommen. Und es wird in dieser Welt nicht alles gut werden. Unser Leben bleibt bruchstückhaft, fragmentarisch. Schwachheit, Alter, Krankheit, Versagen, an Grenzen stoßen gehört dazu und auch der Tod. Wir sind Teil der Schöpfung, die seufzt und sich sehnt nach der neuen Welt Gottes. Und wir können deshalb auch dem Leiden standhalten, ohne zu resignieren, weil wir eben wissen, dies ist nicht alles. Das Schönste, das Vollkommene, das total Heile kommt noch. Mir steht der Himmel für eine unendliche Ewigkeit offen. Und Paulus schreibt, wir hoffen auf etwas, das wir noch nicht sehen, darum müssen wir geduldig warten. Hoffnung schenkt uns neue Perspektiven, befreit uns von der Diesseitsfalle. Wir können durch den Horizont sehen. Aber, liebe Schwestern und Brüder, das macht uns nicht irgendwie weltabgehoben. Denn die Hoffnung, von der Paulus spricht, lässt uns die gesamte Schöpfung in den Blick nehmen. Auch hier bekommen wir eine neue Perspektive. Paulus sagt es so, denn auch die Schöpfung wird befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Sie wird ebenfalls zu der Freiheit kommen, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Tiere, Bäume, Pflanzen, Flüsse, Meere, Berge, die gesamte geschundene Schöpfung soll Anteil bekommen an der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Und das gibt unserer Hoffnung eine weite, eine universale Perspektive. Nein, wir hoffen nicht nur für uns selbst. Wir hoffen für die ganze von Gott geliebte und nicht preisgegebene Schöpfung. Und deshalb darf christliche Hoffnung auch keine individuell verengte, kleinherzige, Hauptsache ich werde gerettet Hoffnung sein. Zu dem großen Theologen des letzten Jahrhunderts, Karl Barth, kam einmal eine fromme Frau mit der Frage, Herr Professor, werden wir im Himmel unsere Lieben wiedersehen? Daraufhin soll Karl Barth der Frau geantwortet haben, gewiss, liebe Frau, aber wir werden uns wundern, wen wir da noch alles antreffen werden. Wir werden Gottes Herrlichkeit nicht nur mit Menschen aus allen Völkern und Rassen teilen. Wir werden erleben, dass dann die ganze Schöpfung Gott lobt und ihn verherrlicht. Schon in den Psalmen steht ja, die Flüsse sollen in die Hände klatschen und die Berge sollen im Chor jubeln. Und in Jesaja 55, Berge und Hügel werden Freudenlieder mit Jauchzen singen und die Bäume in der Steppe in die Hände klatschen. Hoffnung schenkt neue Perspektiven. Sie lenkt unseren Blick schon voraus auf den Anbruch der neuen Schöpfung Gottes. Und wer von Hoffnung redet, die den eigenen Lebenshorizont überschreitet und dann auch den gesamten Kosmos mit einbezieht, könnte ja schnell in den Verdacht der Schwärmerei oder Spinnerei geraten. Was bewahrt unsere Hoffnung davor, ins Blaue hinein zu hoffnen, sodass am Ende alle schönen Hoffnungen wie Seifenblasen zerplatzen? Werden wir über die schmerzhaften Belastungen und Erfahrungen unserer Gegenwart vertröstet mit der Aussicht auf bessere Zeiten? Paulus ist klar, dass wir mit unserer Hoffnung in einer Spannung stehen und leben. Wir sind noch im Diesseits, wissen aber schon um das, was hinter dem Horizont liegt und sehnen uns danach, dass es endlich kommt. Unsere Hoffnung ist aber nicht nur ein von Gott ausgefüllter Scheck der Verheißung, den er Gott vielleicht irgendwann einmal einlösen wird. Nein, Gott hat schon wie bei einem verbindlich abgeschlossenen Kaufvertrag die erste Rate bezahlt. Paulus schreibt vom Geist Gottes als Vorschuss. Luther hat das komisch übersetzt mit Erstlingsgabe. Anzahlung. Anzahlung auf das, was noch kommt. Erste Rate. Und damit will er sagen, für unsere Hoffnung hat Gott uns mit dem Geschenk des Geistes bereits ein Faustpfand in die Hand gegeben. Und durch die Kraft dieses Geistes können wir Rückschläge verkraften und Durststrecken durchstehen. Gottes Geist hilft uns, den Geistern der Resignation zu widerstehen und uns nicht unterkriegen zu lassen. Und zugleich ist der Geist Gottes ein nüchterner Geist, der unsere Hoffnung davor bewahrt, die Bodenhaftung zu verlieren und uns befähigt, in gespannter Erwartung zu tun, was Gott uns heute vor die Füße legt. So schenkt uns die Hoffnung eine weitere Perspektive. Sie öffnet uns die Augen dafür, dass wir schon jetzt reich beschenkt sind. Wir feiern gleich wieder das Abendmahl, das Herrenmahl, das Mahl der Hoffnung. In ihm werden wir ja nicht nur daran erinnert, dass Jesus uns Vergebung schenkt und so unsere Vergangenheit zurechtbringt. Wir erfahren Gemeinschaft mit unserem Herrn hier und jetzt, spürbar, wir können es ja schmecken. Und gleichzeitig eröffnet diesmal unsere Zukunft. Es ist sozusagen das Vorzeichen des großen Festmahls in Gottes Herrlichkeit. Und vielleicht für uns heute Morgen vielleicht nicht mehr als so ein Decksaufbau am Horizont. aber es gehört bereits zu dem, was kommt, was wir noch nicht direkt wahrnehmen können, aber trotzdem da ist. Liebe Schwestern und Brüder, weil wir solch eine Hoffnung haben, die uns neue Perspektiven schenkt, uns durch den Horizont sehen lässt, können wir im Diesseits leben, zwar der Vergänglichkeit unterworfen, aber eben nicht abhängig davon. Wir wissen, da gibt es noch mehr. Die herrliche Zukunft unseres Herrn, die uns als Kinder Gottes sicher ist, kommt uns entgegen. Und wie Vögel, vor allem im Frühjahr merkt man das ja, bereits anfangen zu singen, bevor die Sonne aufgeht, so können auch wir jetzt schon Loblieder singen und uns einstimmen auf das großartige Konzert des ganzen Kosmos in der Ewigkeit. Denn Hoffnung befreit zum Lob. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.